Okay, Jesus, wir brauchen wieder deine Hilfe und wir wollen erwarten, dass du auch jetzt kommst, dass du zur Hilfe kommst, mir beim Reden und den anderen beim Zuhören und beim Empfangen. Und wir bitten dich, dass du die Köpfe frei machst, dass da keine Gedanken sind, die irgendwie hindern, blockieren. In Jesu Namen, wir binden alles, was dein Wort verhindern will. Was verhindern will, dass dein Same in das Herz fällt. Wir bitten dich um offene Herzen, Jesus. Wir wollen ganz bewusst zuhören. Und ich hoffe, dass du, und ich hoffe und glaube, dass du durch mich reden wirst. Danke, Jesus. Amen. Okay, eine Sache. Ich fange mal ein bisschen anders an, sonst merkt ihr, dass ihr diese Predigt schon mal gehört habt, aber das schon 3 oder 4 Mal. Aber als ich gerade anfing, mit Jesus zu leben, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon her ist, 10 Jahre oder so, irgendwas zwischen 8 und 10 Jahre, glaube ich, da hat Jesus mich gleich am Anfang an mir eine Sache gezeigt. Also da kamen so Leute zu mir und die wollten Hilfe haben. Die haben mir erzählt, dass sie dann so... Und das war ganz witzig, der mir erzählt, ja, da sind so Gedanken in ihnen und die bringen sie immer wieder dazu, zu sündigen. Und dann hat Jesus mir eine Sache gesagt, die ich auch erst gar nicht in der Bibel so, wo ich gar nicht wusste, ob das in der Bibel steht. Ich habe dann rausgefunden, ja, steht tatsächlich ziemlich häufig in der Bibel. Ich habe selber nicht so richtig geglaubt, aber ich habe den Leuten gesagt, sie sollen zu den Gedanken sprechen und sie gefangen nehmen. Und sie sollen dann zu den Gedanken sagen, ich binde dich im Namen Jesu. Ich weiß nicht mehr, was ich denen gesagt habe. Ich habe gesagt, sie sollen die Gedanken wegschicken oder sie gefangen nehmen. In 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, da steht das, zum unter anderem. Und am nächsten Tag kamen die dann immer wieder und sagten, boah, das funktioniert. Und ich so, oh, okay. Habe es nie so ganz geglaubt. Und so, aber dachte, ja gut, wenn es funktioniert, ist es nicht so schlimm. So, schadet das ja nicht. Ne? Und ich weiß, einmal haben wir für jemanden gebetet und naja, der hatte so ein paar sehr, sehr ernste Probleme und er erzählte so Sachen, dass da so Gedanken sind, jedes Mal, wenn er von Arbeit nach Hause kommt oder von der Schule nach Hause kommt, dann sind da so Gedanken, die bringen ihn früher oder später immer dazu, sich irgendwelche Pornos anzuschauen und zu sündigen und sowas alles zu machen. Ne? Und wir hatten ja keine Ahnung damals und dann habe ich Jesus gefragt, so, Jesus, was sollen wir machen? Und das war, werde ich nie vergessen, diesen Abend, aber da hat Jesus, das Erste, was Jesus so gesagt hat, war, so, Sünden bekennen. Okay, da haben wir uns erstmal alle, die wir da rumgehockt haben, die Sünden bekannt. Das Zweite, was Jesus gesagt hatte, oder was Jesus sagte, und ich weiß jetzt, dass Jesus das damals gesagt hatte, damals war ich so, total so, boah, Jesus, ich habe überhaupt keine Ahnung, was machen wir hier überhaupt. Ich werde einfach jetzt jeden Gedanken, der mir in den Kopf kommt, so glauben, als ob das deiner ist und ich hoffe, du hilfst mir, sonst blamiere ich mich hier total. So ungefähr habe ich mich damals gefühlt. Und der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, war Sünden bekennen. Der zweite war, wir beten jetzt für die Person und wir sprechen zu den Gedanken und befehlen ihnen zu gehen. So, das waren die 2 Gedanken, die ich hatte. Und noch während wir am Beten waren, springt die Person auf und sagt, es ist weg, etwas hat mich verlassen. Ich hatte damals keine Ahnung, dass ich gerade einen Dämon ausgetrieben habe. Hat Gott mir auch Jahre später immer noch nicht gesagt, habe ich erst vor 3, 4 Jahren gemerkt. So. War auch egal, der Typ war anders. Das war entscheidend. Ne? Und es hat ziemlich gut funktioniert. So, nur dann... Ich habe all diese Winke mit dem Zaunfall, die Gott da so bei mir gemacht hat, nicht verstanden. Ich habe gedacht, naja, es ist ganz nett, ne? Kann man ja machen, wenn jemand Hilfe braucht oder so. Aber ich habe das nie so richtig ernst genommen. Bis vor ungefähr 5 Jahren, als wir Greg kennengelernt haben und so, da hat Gott mir so richtig mir gesagt, so Junge, entweder du fängst an, dein Gedankenleben zu disziplinieren oder das wird nicht, der Teufel wird dich immer fertig machen. Wir haben alle schon mal so den Spruch gehört, hüte deine Zunge. Ne? Und unsere Eltern haben uns alle beigebracht, irgendwie uns in der Öffentlichkeit zu benehmen und nicht laut rumzufluchen oder nicht laut rumzupupsen oder solche Sachen zu machen. Uns halt, wir haben das alle gelernt. Ne? Wurde uns von klein auf beigebracht. Aber unsere Eltern haben uns nie gesagt, hüte deine Gedanken. Und pass auf, was du denkst, Junge. Pass auf, was dir da so alles durch den Kopf geistert. Haben die meisten Eltern wahrscheinlich von uns nie gesagt. Gut, jetzt sind hier schon einige Eltern, die das schon mal gehört haben oder wissen, dass das nicht schlecht ist. Und hoffentlich habt, wenn eure Kinder alt genug sind, hoffentlich fangt ihr an, denen das beizubringen. Ja? Nicht nur sich zu benehmen, was auch notwendig und gut ist, sondern auch, dass wir aufpassen, was spielt sich denn in uns alles so ab? Und wie viel Verunreinigung lassen wir in uns denn zu? Ja? Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen hervor. Also Jesus sagt, was ihr euch in den Mund steckt, das kommt wieder raus und das macht euch nicht wirklich unrein. Aber was aus dem Mund rauskommt, mir fällt gerade einfach mal nicht die Stelle ein, wo das steht. Also irgendwo Matthäus steht das, Markus steht das, steht ziemlich oft in der Bibel. Ach komm, wir suchen das mal. Extra hier eine Suchhilfe dabei. Ein Moment. Ja, das ist es. Das klingt vertraut. Dankeschön. Genau. Und da kommen halt die Pharisäer und sagen, oh, guck mal, was deine Jünger machen. Die waschen sich die Hände und die stecken sich alles Mögliche in den Mund. Und dann sagt Jesus, begreift ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, ich lese ab Vers 17, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Das ist ja interessant, ne? Dass Jesus böse Gedanken in eine Reihe, mit eine Liga mit Mord, Ehebruch und Unzucht packt. Das ist schon mal der erste Hammer, so, dass wir, ne? Wir böse Gedanken, ja, sind ja böse, aber nicht so schlimm wie Mord oder so. Jesus sagt, das kommt aus dem Herzen. Und wir müssen irgendwann, wenn wir wirklich mit Jesus leben wollen, müssen wir früher oder später anfangen, die Kontrolle über unseren Verstand zurückkriegen. Und jeden Gedanken binden und gefangen nehmen, der nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und, das wird hoffentlich auch noch deutlich werden, aus dieser Predigt, jeder Gedanke, der sich eigentlich nur um uns selbst dreht, der hat da oben auch nichts verloren. Ja. Jesus hat mir dann so ziemlich deutlich vor 4 Jahren ungefähr gezeigt, du musst anfangen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen. Ja? Wir können ja mal den Vers lesen, vielleicht gibt es ja einige, die haben den noch nie gelesen. 2. Korinther 10, ab Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Das ist etwas, was bei uns im Kopf existiert. Vernunftschlüsse. Logik. Logik ist schön und gut, ja, und auch sehr hilfreich. Und den meisten Menschen täte es gut, wenn sie ein bisschen mehr davon hätten. Aber Logik, wenn Logik auf falschen Grundannahmen basiert, führt sie sowieso in die Irre. Ja? Wenn ich meinen Startpunkt, von dem ich meine Logik aus starte, wenn der falsch ist, werde ich auch falsch ankommen. Egal wie logisch und wie gut ich da weiterdenke. Und das ist das Problem mit Logik. Ja? So, woher weiß ich, dass meine ganzen Grundannahmen, von denen ich ausgehe, dass die alle richtig sind? Weiß ich nicht. Werden wir später noch darauf zurückkommen. Vielleicht. Also Vernunftschlüsse zerstören wir. Und jede Höhe oder alles Hohe, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, alles, was irgendwie stolz ist, was mich erhebt, was mich super stehen lässt, all solche Gedanken, ja, die zerstören wir, das zerstören wir auch. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam gegen Christus. Da sagt Paulus hier. So, das war der erste Vers, der mich darauf gestoßen hat. Es sind noch viele weitere Verse. Einige davon werden wir heute noch sehen. Ich möchte heute wirklich euch, also wenn diese Predigt dazu führt, dass ihr euch auf diesen Kampf einlasst, okay, ich will tatsächlich versuchen, Ordnung in meinen Verstand reinkriegen und all diese unheiligen Gedanken raus und all diese Gedanken, die nur immer bewirken, dass ich mich um mich selbst drehe. Um meinen Segen, um meine Heiligkeit und was wird aus mir und was kriege ich alles. Also ein Quatsch, das ist alles Blödsinn. Das müssen wir alles binden und gefangen nehmen. Sowas wollen wir hier oben nicht haben. Ja? Wenn ich euch heute dazu kriege oder wenn Gott euch dazu bewegt, euch auf diesen Kampf einzulassen, das ist schon mal viel was wert. Als ich vor 4 Jahren anfing, mich darauf einzulassen, okay, ich habe gesagt, Jesus, ich will das jetzt wirklich ernst nehmen und wirklich versuchen, da habe ich erstmal gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann oder überhaupt nicht hinkriege. Wie denn auch? Wenn man 30 Jahre trainiert wurde, sich nach außen hin zu benehmen und aber da oben alles Mögliche zuzulassen im Verstand, naja, 30 Jahre Training und Gewohnheit sind eine Menge Zeit. So, dann kann man nicht annehmen, wenn ich mich jetzt von heute auf morgen entscheide, ich will meinen Verstand erneuern und ich will mein ganzes Denken erneuern, ich will all den Quatsch nicht mehr denken und ich will all diese Gedanken, die der Teufel mir ständig schickt, nicht mehr denken. Das wird nicht so von heute auf morgen gehen, das könnt ihr vergessen. Das war auch bei mir nicht so von heute auf morgen. Und ich kann mich erinnern, das war ziemlich ekelhaft am Anfang und ich habe gedacht, so, das schaffe ich doch nie, Jesus. Und das stimmt. So. Aber ich habe mich trotzdem auf diesen Kampf eingelassen. Und Gott hat ja nicht gesagt, wenn wir uns auf den Kampf einlassen und wenn er uns Gnade gibt, dann fühlen wir uns auch die ganze Zeit wie Überwinder. Das hat er nicht gesagt. Er hat aber gesagt, wenn er uns Gnade gibt, wir werden überwinden. Ja. Und jetzt 4 Jahre später sehe ich die Früchte davon. Und das ist ziemlich erstaunlich. Ich bin ziemlich viele Bereiche, in denen ich Angst hatte oder Sorgen hatte, die habe ich nicht mehr. Ich habe Angst verloren. Das ist einer der Effekte. Ich bin von all meinen Allergien geheilt worden, ohne dass irgendjemand dafür gebetet hat oder mir die Hände aufgelegt hat. Ich habe selber noch nicht mal dafür gebetet. Und ich habe mich gewundert, das wurde immer weniger von Jahr zu Jahr. Und das letzte Jahr, 2012, war gar nichts da. Ja. Und ich dachte so, oh Jesus, das ist aber nett. Weil ich habe in den letzten 4 Jahren ziemlich viel Befreiung erlebt. Dachte ich, muss irgendwas damit zu tun haben. Ne? Das ist keine Ahnung, was das war. Aber es ist schön, dass die Allergien weg sind. Ich habe auch keine Theologie über Allergien. Aber Jesus hat mir im Nachhinein erklärt, dass vieles davon mit meinem Denken zu tun hatte. Und weil das hat er mir erklärt. Ich weiß nicht, ob das bei euch funktioniert, müsst ihr schon selber ausprobieren. Ja? Ich kann euch aber sagen, dass wenn ihr anfangt, eure Gedanken zu disziplinieren und gefangen zu nehmen und das zu tun, was Paulus hier sagt, dass er das schon lange tut, dass das auf jeden Fall, mindestens wird euch das Angst und Sorge nehmen. Das ist das Mindeste, was passieren wird. Ja. Es hat aber noch mehrere andere positive Auswirkungen. Eine positive Auswirkung ist, ihr werdet viel mehr Jesus spüren, wahrnehmen, seinen Frieden wahrnehmen, seine Liebe. Ja. Es gibt Dinge, die kann man nicht, die muss man erleben. Ja. David sagt, schmeckt und seht, dass der Herr freundlich ist. So, wenn du in deiner Erziehung alle möglichen Leute unfreundlich oder deine Eltern unfreundlich zu dir waren, dann kannst du dir 100-mal die ganzen Verse in der Bibel durchlesen, dass Gott freundlich zu dir ist, du wirst es sowieso nicht glauben. Und kannst dir auch noch 3 Bücher dazu lesen, du wirst es nicht glauben. Du wirst es erst glauben, wenn du es spürst. Ja? So, es gibt solche Dinge, die können wir nicht einfach, wir können uns die nicht einreden. Schmeckt und seht. Das ist nichts, was mit dem Verstand zu tun hat. Das sind Dinge, die man erleben muss. Ja. Aber, ja, egal. Und also das ist der Grund, warum ich auch das predige. Und ihr könnt mir glauben, meine Frau habe ich am meisten damit genervt. Ne? Also zu Hause. Als ich damit anfing und ich mittlerweile bin ich daran gewöhnt, so zu leben. Und ich passe auf, was ich denke. Und ich denke nicht alles. Und unser Gehirn ist übrigens so geschaffen, dass wir nicht wirklich 2 Gedanken gleichzeitig denken können oder verarbeiten können. Manche Leute können viele Gedanken schneller hintereinander verarbeiten, aber nicht wirklich gleichzeitig. Ja? So, und wenn ich mich entscheide, in einem Moment Gott zu loben, auf Jesus zu schauen oder ihn zu preisen, oder ich zwinge meinen Verstand einfach, sich Jesus vorzustellen, in diesem Moment, wo ich das tue, kann ich nicht gerade auch noch daran denken, an irgendwas anderes denken, wie ich es zum Beispiel meinem Arbeitskollegen heimzahlen will oder so. Ja? Ich muss mich entscheiden, entweder denke ich den einen Gedanken oder ich denke den anderen Gedanken. Beides gleichzeitig geht nicht. Ja? So, und aber die meisten von uns sind daran nicht gewöhnt. Die meisten von uns sind eher so, oh, warum kommt mir denn jetzt dieser Gedanke? Ja? Wenn ihr zum Beispiel Jungs seid und dann seht ihr ein hübsches Mädchen und dann kommen euch gleich so ein paar Gedanken so. Ne? Und dann, oh, ich bin doch ein Christ, ich will doch das gar nicht denken. Mhm. Ja, der kommt ja auch nicht von euch, der Gedanke. Kommt aus der Hölle. Ja, aber ihr habt es nicht gemerkt. Und dann ist es euer Gedanke geworden. Und dann habt ihr den Salat. Und dann kommt die ganze Versuchung. Hiob 20, Vers 2. Paulus sagt, dass, zumindest geht das aus diesem Vers vor, in 2. Korinther 10, dass eigentlich der gesamte Kampf in unserem Kopf stattfindet. Hiob hat so ein paar Freunde. Ne? Die Freunde, die hielten sich für sehr geistlich und die wussten auch sehr viel. Und die Sachen, die sie wussten, waren auch nicht unbedingt falsch, aber die waren in der Situation total unangebracht und nicht richtig. So, und da waren so ein paar Freunde, haben dann zu Hiob geredet und Hiob hat sich verteidigt. Und da war da ein Typ namens Zophar. Und der hat jetzt Hiobs Verteidigungsrede gehört. Wo Hiob sagt so, nee, was ihr mir vorwerft, das ist alles Quatsch. Und dann sagt dieser Zophar etwas, was wir wahrscheinlich alle so ein bisschen kennen. Hiob 20, Vers 1, da antwortet Zophar der Naamathiter und sprach, darum veranlassen mich meine erregten Gedanken zu einer Antwort. Und deswegen drängt es mich zu reden. Das ist so typisch hebräisch, Parallelismus. Ne? Wir haben zwei Sätze, die dasselbe aussagen, aber dann so ein bisschen mehr Infos geben. Ne? Meine Gedanken veranlassen mich zu reden, die bringen mich dazu. Und in dem zweiten Satz sagt er, und es drängt mich zu reden. So, das ist ziemlich, ja, der Typ hat sich das alles angehört, was Hiob da gesagt hat. Und in ihm wird er immer heißer und er kann nicht ruhig bleiben. Und etwas drängt ihn, du musst jetzt was sagen. Also das geht aber so nicht, kennen wir alle, ne? Da kommt ein Typ, der hat eine andere theologische Ansicht als wir oder eine andere Lehre und, oh, da, naja, okay, jetzt haben wir 3 Sekunden Zugriff, jetzt müssen wir ihm unsere Meinung sagen. Das geht's ja so nicht. Ja. Später sagt Gott, dass alle Freunde von Hiob Quatsch geredet haben. Das war alles nicht richtig. Auch das nicht, was der Zophar hier sagt. Aber in diesem Moment dachte der Herr Zophar, dass er wahrscheinlich mit einem heiligen Zorn und dass er Gott und den ganzen Himmel hinter sich hat. Ja? Aber nee, das war nicht so der Fall. So, und so kann man sich irren. Und woher kommt das oder was? Das waren die Gedanken. Die Gedanken haben diesen Herrn Zophar dazu gebracht, so konnte nicht still sein. Er sagt, es drängt mich. So, da treibt mich etwas an, da triggert mich etwas. Ne? Das ist der Fachausdruck. Es gibt ja diese in der Psychologie die Trigger-Mechanismen. Und wenn uns so bestimmte Dinge passieren, die dann sofortige Reaktionen bei uns auslösen. Ja. Wir können die Antwort auch gleich vorwegnehmen. Ah ne, machen wir gleich. Ein bisschen weiter steht dann Hiob 21, Vers 27 und die deutsche Übersetzung ist irgendwie total Käse. Eigentlich ganz, aber da geht nicht. In der deutschen Übersetzung steht, seht, ich kenne eure Überlegungen und die listigen Pläne, mit denen ihr mir Unrecht tun wollt, sagt Hiob. Ne? Seht, ich kenne eure Gedanken, steht in der englischen Übersetzung. Moment mal, ich muss mal gucken, ich habe extra das Zeug, deswegen hier ganzen Übersetzung mit. Hiob 21, Vers 27. Ne? So, einen Moment. Hiob. Da heißt es im Englischen, ich übersetze es mal wörtlich, siehe, ich kenne eure Gedanken und die Anschläge, die ihr fälschlicherweise gegen mich erdacht, ausdenkt. Die Anschläge. Und wir haben wieder diesen Parallelismus. Ja? Der erste Satz sagt, ich kenne eure Gedanken. Das sagt Hiob über seine Freunde. Und die Anschläge. Und er setzt hier Gedanken mit Anschlägen gleich. Paulus macht das übrigens auch. Ne? Denn die Anschläge des Teufels, so übersetzt Luther das, ich glaube im Korintherbrief, 2. Korinther, sind uns nicht unbekannt. Da steht aber auch das Wort Gedanken. Die Gedanken des Teufels sind uns nicht unbekannt. Das ist interessant. Ja. Hiob sagt zu seinen Freunden, eure Worte, die ihr gegen mich habt, das sind Anschläge. Ja. Psalm 64. Psalm 64, 4, Vers 9, da redet David, der hatte öfter mal Leute, die Anschläge gegen ihn erdacht hatten. Da redet er über solche Leute, Psalm 64, Vers 4, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Ja. Die Zunge ist wie ein Schaf, wie ein Schwert. Und diese Worte, die aus der Zunge kommen, sind einmal giftig. Das bedeutet, wenn ich sie höre, infiziere ich mich mit diesem Gift. Die bewirken etwas in mir. Und sie sind Pfeile. Ihr kennt doch den Vers aus Epheser 6, ja, wo wir die Waffenrüstung anziehen sollen, um uns vor den feurigen Pfeilen des Teufels zu schützen. Was sind diese feurigen Pfeile? Worte. Jeremia 9, Vers 10 zum Beispiel, gibt viele andere Stellen. Ihre Zunge ist ein tödlicher Pfeil, Lügen redet sie. Mit dem Mund redet man Frieden mit seinem Nächsten, aber im Herzen legt man ihm Hinterhalt. Gibt noch viele andere Verse, die das sehr deutlich machen. Ja? Diese Pfeile, die der Teufel gegen uns schießt, sind Worte, die andere Menschen sagen. Warum sagen sie die? Weil der Teufel ihren Mund gebrauchen kann. Der Teufel hat keinen Körper, er braucht auch unsere Körper, unsere Glieder hier auf Erden. Deswegen sagt Paulus in Römer 6, gebt eure Glieder nicht der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern liefert euch nicht der Sünde aus, ihr werdet Werkzeuge, eure Glieder, Hände, Füße, Mund werden Werkzeuge, die der Teufel gebrauchen kann. Ja, bei Petrus war das, meistens merkt man das noch nicht mal. Ne? Petrus sagt einmal zu Jesus, das widerfahre dir bloß nicht, geh bloß nicht ans Kreuz. Jesus sagt, Satan, hau ab. Ja, du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Satan denkt, was menschlich ist. Ja, ist auch nett, steht da. Da steht nicht dämonisch oder so. Satan denkt, was menschlich ist. Ja, der ist auf unserer Seite. So. Oder wir sind auf seiner Seite eher so, wenn wir unser Denken nicht ändern. Ja. Und da konnte Satan den Mund von Petrus gebrauchen, um einen Pfeil gegen Jesus abzuschießen. Und der Pfeil war, ach komm Jesus, es gibt vielleicht auch einen Weg, wo du nicht leiden musst. Mögen wir auch gerne, ne, hören. Und Jesus identifiziert sofort, oh okay, das war jetzt nicht wirklich Petrus, das war jetzt der Teufel, der den Mund von Petrus gebraucht und sagt, Satan, hau bitte ab hier. Ja. David sagt, ihre Zunge haben sie geschärft wie ein Schwert, mit giftigen Worten zielen sie mit Pfeilen, um damit herrlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu, sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich heimlich Schlingen zu legen. Sie sagen, wer wird sie sehen? Und jetzt Vers 7 steht bei mir hier, sie ersinnen Tücken. Das steht aber nicht wirklich Tücken, da steht das Wort für Ungerechtigkeit. Ich habe ja mal darüber gepredigt, ne? Avon, Iniquity im Englischen. Ungerechtigkeit. So. Das heißt eigentlich, wortwörtlich steht da, so steht es auch in den englischen Übersetzungen und den ganzen wörtlichen Übersetzungen, sie suchen nach Ungerechtigkeiten. Sie suchen nach Sünden, nach Fehlern bei mir, sagt David. David sagt das an anderer Stelle auch. Herr, lass nicht zu, damit ich falle, dass ich sündige, lass nicht zu, dass ich sündige, weil sonst meine Feinde über mich sich freuen. Ja? Und David sagt hier, diese Leute, deren Worte wie Pfeile sind, die giftige Worte verschießen auf mich, die Rufmord gegen mich begehen, die über mich lästern, die irgendwelche falschen Sachen über mich erzählen. Ja? Sie suchen nach Ungerechtigkeiten. Sie suchen danach. Die King James, die englische, übersetzt diesen Vers. They search out iniquities. Sie suchen nach Ungerechtigkeiten. They accomplish in diligent search both. Sie vollbringen in fleißiger Suche, so ist das im Englischen übersetzt, keine Ahnung, was die hier im Deutschen damit angestellt haben, mit dieser Übersetzung, das ist ziemlich wortwörtlich, was die King James da so macht. Sie vollbringen eine fleißige Suche. Ja, das sind Leute, die sehr eifrig nach Fehlern suchen beim anderen. So, wenn du jemand von dem bist, der immer die Fehler sieht, der immer sieht, was bei den anderen alles falsch läuft, Ja, wahrscheinlich, du fühlst dich wahrscheinlich sogar geistig dabei, aber wahrscheinlich bereitet der Teufel dich gerade vor, dich zu gebrauchen, um einen Anschlag mit Worten auf irgendeine andere Person zu machen. So, und was, wie wird das alles bei dir ausgelöst? Durch die Gedanken. Den Herrn Zophar hat es gedrängt, zu reden. Und in Sprüche steht, wo viel geredet wird, da ist auch immer Sünde. Ja. Epheser 2, Vers 4, da wird ein bisschen ausführlicher beschrieben, was denn den lieben Herrn Zophar dazu gedrängt hat, zu reden und Hiob zu verklagen. Er hat ja auch Hiob verklagt und kritisiert. Da habe ich 2, Vers 4 gesagt. Keine Ahnung, Epheser 2, das Vers 4, das weiß ich nicht. Wir lesen mal ab Vers 1. Da sagt Paulus, es ist 2 Vers 3, ist es. 2 Vers 1, auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also da ist ein Geist, ja, der wirkt Rebellion, Ungehorsam. Jeder, der kleine Kinder hat, hat schon mal Bekanntschaft mit diesem Geist gemacht, ja. Oder habt ihr euren Kindern beigebracht, ungehorsam zu sein? Musstet ihr den wahrscheinlich nicht beibringen. Haben sie, irgendwoher konnten sie das schon. Sie mussten das noch nicht einmal lernen. Ja? Das konnten sie schon. Warum? Weil Paulus sagt, alle Menschen, die nicht wirklich mit Jesus leben, die sind unter diesem Geist des Ungehorsams, der wirkt. Ja? Und dann sagt er in Vers 3, unter ihnen führten auch wir alle, auch Paulus, auch ganzen Epheser, wir führten einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Willen der Gedanken taten. Oh, das war der Herr Zophar. Ja? Der hat den Willen seiner Gedanken getan. Und da war irgendein Geist, der ihn dazu verleitet hat, das zu tun. Ja? Durch die Begierden, die wir in uns tragen, kann der Teufel uns manipulieren. Durch die Begierden, die wir in uns haben, in unserem Fleisch, gibt uns Gedanken, die genau auf diese Begierden abzielen, die genau dazu passen. Und das bringt uns dazu, dass wir dann Dinge tun. Ja, Jakobus 1, bitte. Ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, er selbst versucht auch niemand. Okay, so, diese Quelle der Versuchung ist schon mal ausgeschlossen. Wenn wir Versuchung haben, ist es nicht Gott. Okay, Gott lässt es zu, aber er ist nicht die primäre Quelle der Versuchung. Ja, hat Jakobus hier gerade ziemlich deutlich gemacht. Und dann sagt er in Vers 14, Jakobus 1, 14, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Da ist also eine Begierde in uns. Ja, und diese Begierde reizt und lockt. Und dann steht in Vers 15, wenn diese Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das heißt, ne, wenn die schwanger wird, wenn sie ein Empfängnis passiert ist, kommt es danach zur Geburt. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. So, wie viele Leute gehören zu einem Empfängnis dazu? Zwei. Zwei. Ist immer noch so. Ja. So, einmal ist da meine Begierde und meine Begierde in mir, mein Fleisch, nennt Paulus das, Jakobus nennt es die Begierde, mein Fleisch kann schwanger werden. Wer schwängert das Fleisch? Wer schwängert meine Begierde? Das sind die Dämonen oder der Teufel, wobei der Teufel wahrscheinlich sich nicht um euch kümmern wird, weil ihr ihm nicht wirklich eine ernstzunehmende Bedrohung seid. Das heißt, er wird ein paar seiner Handlanger zu euch schicken, die sich darum kümmern. Und unser modernes Denken findet so etwas komisch. Aber wenn wir uns so Leute wie Martin Luther oder Wesley oder so anschauen von früher, die noch nicht so modern waren wie wir, Luther hat tatsächlich gedacht, wenn er versucht wurde, dass da im Raum irgendwo ein Dämon sitzt und ihm gerade versucht, den er nicht sehen kann. Ja? Und wir lachen heute alle darüber. Aber er war wahrscheinlich näher an der Wahrheit als wir. So. Gott versucht euch nicht. Gott ist nicht schuld. Ja, ihr seid zum Teil schuld, ja, weil ihr habt Begierde in euch. Wenn ihr die Begierde nicht hättet, könntet ihr auch, würde all die Versuchung euch nicht wirklich versuchen? All die Gedanken, die der Feind, der Teufel euch eingibt, würden gar keine Versuchung darstellen, wenn da nicht etwas in euch wäre, was darauf anspringt. Jesus sagt, der Fürst der Welt, der Teufel kommt und in mir findet er gar nichts. Jesus wurde versucht in allem, genauso wie wir. Ja? Aber in ihm war diese Begierde nicht, weil er nicht von Adam geboren war. Und er hat nicht gesündigt. Und die Versuchung selbst ist noch keine Sünde. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja? Da fallen hier bei uns immer wieder Leute drauf rein, ja, dass die kommen dann oder sagen, ja, ich habe die ganze Zeit solche und solche sündige Gedanken und so. Ja, solange du die Gedanken bekommst, solange du versucht wirst, Versuchung ist noch keine Sünde. Aber hier steht ganz genau, wann die Sünde kommt. Wenn deine Begierde in dir empfängt, wenn du diesen Gedanken annimmst, und das geht so, ihr lauft durch die Straße, seht eine Frau, euch kommt, der Teufel gibt euch einen perversen Gedanken, und Jesus sagt ja übrigens, es reicht aus, ne? Wenn man in Gedanken das macht, dann hat man schon gesündigt, Bergpredigt. So. Der Gedanke kommt und jetzt, oh, warum denke ich das denn? Ich bin doch ein Christ, ich will doch gar nicht sowas denken. Zack, schon zu spät. Du hast es schon, du bist schwanger geworden gerade mit diesem Gedanken. Deine Begierde ist gerade schwanger geworden. Warum? Weil du gedacht hast, dass es dein Gedanke ist. Es war aber nicht deiner. Aber du hast diesen Gedanken, weil du absolut keine Disziplin hast und nicht Bescheid weißt, was dir alles durch den Kopf geistert und wer dir alles Gedanken gibt. Nur von Personen können Gedanken kommen. Von diesem Mikrofon wird niemals ein Gedanke ausgehen. Ja, das ist unmöglich. Und es gibt so gesehen nur drei Parteien. Es gibt dich, es gibt Gott und es gibt den Teufel. So, und wenn der Gedanke irgendwie pervers ist oder sündig ist, dann kommt er nicht von Gott. So, wenn du ein Christ bist und du denkst, ich will das ja eigentlich gar nicht denken, dann kommt er auch nicht von dir. Bleibt nur noch eine Partei übrig, von der er kommt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja? Aber ab dem Moment, wo du denkst, das ist ja, warum denke ich das? Zack, bist du schwanger geworden. Und du hast gar nicht gemerkt, dass da dich jemand reingelegt hat. Ja? Dein Verstand ist ein offenes Scheunentor für den Teufel. Da ist Tag der offenen Tür. Und er kann machen, was er möchte. Und er kann dich durch und er kann die Begierden in dir reizen und locken. Und du wirst den Willen des Fleisches und der Gedanken tun. So wie Zophar. Ja? 1. Mose 4. Da passiert etwas. Keins Begierde, die in ihm war, wird gereizt und gelockt. Vers 4, Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Kain, da kriecht etwas vor deiner Tür und es wartet darauf, dass es reinkommen kann. Ja? Genauso kriechen und schleichen und lauern diese Gedanken an der Tür eures Herzens. Und ihr seid versucht und gereizt und gelockt, die reinzulassen, weil die passen auf eure Begierde. Die treffen, die passen da sehr schön. Und eure Begierde sagt, ich möchte gerne mit diesem teuflischen Gedanken schwanger werden. Da lässt du bitte das zu. Ja? Und wenn wir nichts über geistlichen Kampf, überhaupt nicht über geistlichen Kampf Bescheid wissen, dann werden wir einfach gar nichts machen und uns wundern, warum denke ich denn sowas? Ja? Und wir werden ein Opfer und wir werden dem Anschlag des Teufels erliegen. So einfach ist das. Jakobus war das bekannt, Paulus war das anscheinend auch bekannt. Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 7, Vers 20, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zuerst dachte ich, das ist eine faule Ausrede von Paulus. Wie Paulus so, wenn du sündigst, dann bist nicht du das. So. Aber das sagt Paulus nicht. Paulus sagt, Ich bin eins mit Christus. Ich identifiziere mich nicht mehr mit meinem Fleisch. Ich identifiziere mich nicht mehr mit meinem alten Menschen, der voller Begierden und voller allem möglichen ekelhaften Zeugs ist. So. Und wenn das doch mal dazu kommt, dann weiß ich bin darauf reingefallen. Da ist etwas von außen, da hat mich etwas geschwängert, meine Begierde. Und dann ist da Sünde geboren. Aber das bin nicht wirklich ich als neuer Mensch, der ich mit Christus lebe. Ja? So, er macht diese Trennung. Das bin nicht ich. Damit will ich nichts zu tun haben. So, Paulus wusste darüber Bescheid. Ja. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. So, wenn wir gar nicht merken, dass uns da von jemand anderem Gedanken eingegeben werden, ja, dann werden wir die Sünde gebären. Und wenn wir merken, oh, wir sind gerade schwanger geworden, dann müssen wir halt abtreiben. Ja. Müssen wir sofort zum Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich war wieder total passiv und rumgeschlafen und gar nicht gemerkt, so, und bitte vergib mir und danke für die Vollmacht und alles, was sich da oben eingenistet hat, geht jetzt in Jesu Namen. So, irgendwie sowas könnt ihr beten. Ja, muss nicht fromm klingen. Ja, ihr müsst nur dran glauben. Das reicht. Ja. Oder ihr könnt auch 18 bis 20 Minuten Lobpreis machen, da hält kein Dämon aus, wenn ihr wirklich macht so. Wenn ihr das durchhaltet. Könnt ihr auch machen. Ja. Okay. Also das ist eine Sache, die, ja, der Teufel veräppelt uns, indem er uns die Gedanken schickt und wir merken gar nicht. Vielleicht glauben wir gar nicht an den Teufel oder wir glauben gar nicht oder wir glauben, dass alle Dämonen immer noch in Afrika sind. Nach Pfingsten sind sie alle nach, ja, als Jesus nach Israel kam, waren auf einmal waren alles voll von Dämonen und sogar in der Synagoge. Und als dann die Apostel und die Jünger da rumliefen, war immer noch alles voll. Aber irgendwann, wahrscheinlich hatten die so die Schnauze voll von den Aposteln, sind sie alle nach Afrika gegangen. Die Dämonen. Und jetzt sind sie bis heute da und trauen sich nicht mehr zurück. So ein Quatsch. Die sind hier genauso. Ja. Und wer sie nicht sieht, hat halt einfach keine Ahnung. Okay. Jetzt möchte ich auf einen Hauptart von, es gibt alle möglichen Gedanken so. Das ist das einfache Zeug, ja. Diese Versuch, da kommt die Versuchung. Okay, wir merken, ey, das ist gerade nicht von Gott. In Jesu Namen, ich denke das nicht mehr weiter. Ich entscheide mich, nicht daran zu denken. Aber wenn wir wirklich mit Jesus leben wollen, dann versucht der Teufel auf eine ganz andere, eine subtilere Strategie. Und sobald wir wirklich anfangen wollen, Jesus zu gefallen, da wird der Teufel sich viel mehr auf eine viel tückischere Strategie es versuchen. Und zwar, wir fangen an mit Philipper 2, Vers 4. Philipper 2, Vers 4. Da steht, tut alles ohne Murren und Bedenken. Da bin ich auch am Anfang erstmal drüber gestolpert. Ich so, wie Gott, soll ich alles ohne Denken tun? Soll ich einfach meinen Verstand ausschalten? Und warum hast du mir dann gegeben? Warum steht in Jesaja 11, Vers 2, dass der Heilige Geist ein Geist des Verstandes ist? Ich habe es ja auch so erlebt, wenn der Heilige Geist da ist und ich richtig voll, dann funktioniert mein Verstand am besten. Was steht denn da? Bedenken. Und dann habe ich das Wort nachgeguckt, was ich normalerweise nicht mache. Und ich habe mir alle Stellen in dem Neuen Testament angeguckt, wo dieses Wort, dieser Begriff, der griechische Begriff auftaucht. Und da hat Gott mir einige krasse Sachen gezeigt. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von irgendwelchen griechisch Übersetzungskünsten oder sonst was. Ich mache das nur, wenn Gott mich da mit der Nase drauf stößt. Und das war so ein Fall. Da steht dieses Wort, das kommt nämlich in ganz verschiedenen, das wird ganz verschieden übersetzt. Man erkennt das gar nicht, dass es immer dasselbe Wort ist. Das wird zum Beispiel mit böse Gedanken übersetzt. Dieser Vers aus Matthäus 15 war das, ne? 15, 19. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Das ist genau das gleiche Wort, was hier steht für Bedenken. In anderen Übersetzungen steht zweifelnde Überlegungen. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Murren ist klar. Wenn wir murren, kommen die Schlangen. War in der Wüste schon so. Das Volk hat gemurrt, kommen die Schlangen. Ne? So, wenn ihr heute murrt, kommen die Dämonen. Die fühlen sich richtig angezogen von jemandem, der ständig murrt. Oh, die mögen euch dann. dann kuschelt ihr richtig mit denen. Die machen euch fertig. Ne? So, ist klar. Wer es nicht glaubt, liest Hebräer, da steht ganz klar, woher Murren kommt. Ein Herz voller Bitterkeit, ein böses, verbrecherisches, sturisch, störrisches Herz. Daraus kommt Murren. So, wenn ihr ständig, wenn ihr Leute seid, die viel meckert, ja, euer Herz ist richtig dreckig. Ja? Ihr müsst richtig Buße tun. Ihr braucht wahrscheinlich richtig Befreiung davon. So, und ihr werdet überhaupt nichts von Gott erleben, wenn ihr ständig am Meckern seid und am Murren seid und euch am Beschweren seid. So. Und ihr könnt anfangen, lernen zu danken, euch zu freuen, indem ihr Gott dankt, dass ihr in Deutschland wohnt und nicht in Nordkorea. Ihr habt euch das ja nicht ausgesucht, ne? Gott hat ja dafür gesorgt, dass ihr in Deutschland geboren seid. So, wenn euch gar nichts zum Danken einfällt und ihr nur am Meckern seid, dankt Gott, dass ihr nicht in Nordkorea lebt. So viel zum Murren. Ja? Und wenn euch euer Job ganz schrecklich ist, dann dankt euch Gott, dass ihr, in Nordkorea gibt's schlimmere Jobs. So. Ja? Aber mit dem Bedenken, zweifelnde Überlegungen, finden wir ziemlich oft, jedes Mal, wo wir das, ich glaube so irgendwie 17, 20 Mal finden wir das als Nomen und noch ein paar Mal mehr als Verb, finden wir dieses, jedes Mal ist dieser Begriff, das ist der griechische Begriff Dialogismus, das Verb ist Dialogismai, daher kommt das Wort Dialog führen, ja, das hat was damit zu tun, werden wir gleich noch sehen, jedes Mal wird das total ist das Wort total negativ belegt. Es wird immer nur für negative Gedanken, für etwas ganz Negatives gebraucht. In jeder Stelle im Neuen Testament. Ich habe alle durchgesucht. Wer mir nicht glaubt, guckt doch mal nach. Ja. Das steht zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 8, glaube ich. Da heißt es, ich will, Moment mal, ich lese mal vor. Nee, das ist es nicht. Das ist vielleicht 1. Timotheus 1, Vers 8. Ja, 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass Männer an jedem Ort beten. Okay, Paulus möchte, dass wir Männer überall beten. An jedem Ort. Und jetzt sagt er auch, wie wir das tun sollen. Indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn, ohne Ärger und ohne Zweifel. Das Wort, was da für Zweifel steht, ist Dialogismus. Zweifelnde Überlegungen, böse Gedanken, das sind alle möglichen Übersetzungen, die wir in der Bibel für dieses Wort finden. So, wenn du betest, sollst du nicht zweifeln. Das ist ziemlich, steht da, oder? Steht auch in eurer Bibel da. So, wie oft beten wir so? Wir beten, danach überlegen, habe ich jetzt auch richtig gebetet? Hatte ich die richtige Gebetshaltung? War das auch genauso, und wenn wir besonders fromm sind, war das auch genauso ernst wie gestern? Ja. Habe ich in diesem Gebet Gott genauso gespürt wie in dem Gebet vor 2 Tagen? Das ist alles so ein Zeug. Ja, das ist alles diese Bedenken, zweifelnde Überlegungen. Ich führe einen Dialog, ich fange an, einen Dialog mit mir selbst zu führen. Ja? Oder ihr seid irgendwo und auf einmal kommt euch der Gedanke, bete doch für die Person. Geh zu ihr hin und frag sie, ob du für sie beten darfst. Ja, Moment mal. Ja, ist das auch der Wille Gottes? Da muss ich erstmal, naja, ich weiß es nicht. Und dann überlegt man so hin und her. Und dann kommt ihr zu dem Entschluss, nee, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es lieber nicht mache. Oder euch kommt der Gedanke, hilf doch der Person, mach doch dies und das. Und das ist ein Gedanke, den der Teufel euch wahrscheinlich nicht eingeben wird. Aber ja, nee, was wird der denken? Was wird der denken, wenn ich das mache? Und dann fangen wir diesen Dialog in uns selber an und wir führen eine kleine Selbstunterhaltung. Und es endet damit, dass wir es nicht tun. Und so haben wir wahrscheinlich 100-mal die Stimme Gottes am Tag missachtet und den Willen Gottes nicht getan. Und diese zweifelnden Überlegungen, dieses sich selbst analysieren oder auf sich selbst schauen, hat uns dazu geführt, dass wir am Ende passiv sind und gar nichts tun, weil wir Angst haben, einen Fehler zu machen. Das ist 99% aller Fälle der Fall. Wir haben Angst, etwas falsch zu machen. Ja? Es ist überhaupt nicht schlimm, etwas falsch zu machen, weil es gibt so etwas wie Vergebung. Nur wenn wir das nicht kennengelernt haben, ne, und wenn die Autoritätspersonen, die wir so kennengelernt haben oder die uns geprägt haben, wenn die uns gezeigt haben, dass wir eine draufkriegen, wenn wir einen Fehler machen, natürlich werden wir dann, selbst wenn in der Bibel steht, dass wir Fehler machen dürfen, werden wir das dann nicht glauben. Aber dann müsst ihr euch die ganze andere Predigt von Greg über Vaterschaft und sowas alles durchhören. Da können wir jetzt hier nicht. Aber das ist einer der Hauptgründe dafür. So, und da steckt ganz viel Furcht dahinter, hinter diesen zweifelnden Überlegungen, hinter diesem Bedenken oder hinter diesem sich selbst analysieren. Ja. Lukas 12, Vers 17. Wir werden heute garantiert nicht alle Stellen. Ich habe auch hier mal eine Predigt gehalten, wo ich, glaube ich, alle Stellen darüber durchgegangen bin. Das ist heute hier eher so allgemein über Gedanken. Lukas 12, Vers 17. Wie ist denn das hier? Naja. Erzählt Jesus ein Gleichnis, ne? Und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst, er dachte bei sich selbst. Das ist wieder dieses Wort Dialogismus. Das ist hier so übersetzt, er dachte bei sich selbst. Er führte eine kleine Unterhaltung bei sich, in Gedanken mit sich selbst. Ja, was mache ich denn jetzt am besten? Ja, und ich habe ja gesagt, Logik ist schön und gut und hilft vielen Menschen, ein angenehmeres Leben zu haben. Er überlegte bei sich selbst, und dieser Mann benutzt jetzt seine Logik, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte speichern kann? Und er sprach, das will ich tun, meine Scheune abbrechen, größere bauen und alles, was darin aufgewachsen ist, meine Güter aufspeichern. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Ratschlag, steht sogar in der Bibel, in Sprüche, dass man sowas tun muss. Und in Sprüche steht auch, wer das nicht macht, ist doof oder dumm und wird im Winter nichts zu essen haben. Ja? Also, das ist jetzt nichts Schlechtes, was der Typ da sagt. So, seine Logik bringt ihn zu einem guten Entschluss. Aber für diesen Menschen in seiner Situation ist das völlig falsch und total fatal. Der Schluss, zu dem ihn sein Denken, sein Überlegen bei sich selbst geführt hat. Weil er eine völlig falsche Perspektive hat. Ja? Denn hier, er sagt dann weiter, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Vollidiot, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Ja, so dieser an sich sehr nützliche, sinnvolle Ratschlag, der war total nutzlos für diesen Menschen. Warum? Er hat bei sich selbst gedacht. Er hat komplett, ohne auf den Heiligen Geist zu vertrauen, sich auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seinen Verstand verlassen. Und das erschien ihm wahrscheinlich sehr schlau, was dabei rausgekommen ist. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Keine Ahnung, wo das steht. Sprüche oder Psalmen. Ihr habt den bestimmt schon mal gehört, den Vers. Ne? Könnt ihn ja in der Bibel suchen, wenn ihr mir nicht glaubt. Der steht da drin. Ja, das ist genau das. So. Diese zweifelnde Überlegungen, die werden uns zuallererst dahin bringen, dass wir garantiert nicht den Willen Gottes tun. Und wenn wir das immer weiter treiben, dann werden sie uns früher oder später zur Depression führen. Ja. C.S. Lewis schreibt in seiner Biografie, dass ihn diese Selbstanalyse, dieses ständige auf sich selbst schauen oder mit sich selbst einen Dialog führen, dass ihn das in seiner Jugendzeit total vom Glauben abgebracht hat. Er schreibt, wie er so mit in seiner Teenager, 15, 16 Jahren hatte er einen Glauben an Gott und er hatte so feste Gebetszeiten, wo er auch die Gegenwart Jesu wahrgenommen hat. Nur dann kamen ihm immer wieder so Gedanken, ja, hast du heute auch lang genug gebetet? Hast du heute auch genauso, dann hat er, okay, ja, nee, ich glaube, okay, ich sollte noch 10 Minuten länger beten, okay, hat er noch 10 Minuten länger gebetet. Dann kamen die Gedanken, hörten aber nicht auf, die gingen dann mal, ja, hast du das auch genauso ernst gemeint wie gestern? Hast du auch mit Glauben gebetet oder nicht? Das klingt alles sehr fromm, ja? Das ist alles aus der Hölle. Er sagt, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und es kamen immer mehr Gedanken und irgendwann hat es ihm diese Freude, die er am Anfang beim Beten immer, er hatte immer so eine Freude, wenn er gebetet hatte. Und das war die Gegenwart Gottes, die er da gespürt hat. Das wurde immer schwächer, irgendwann war es ganz weg. Das ist das allererste, was diese zweifelnde Überlegung, diese Selbstanalyse bewirkt. Es schneidet uns ab vom Schmecken und Sehen. Es schneidet uns komplett ab vom Erleben der Gegenwart Gottes. Ja. Gott ist natürlich überall, Gott ist allgegenwärtig, ja. Aber das nehmen wir nicht immer wahr. Ja. Wenn wir da, manchmal zeigt sich Gott oder manchmal naht er sich zu uns, obwohl er uns von allen Seiten umgibt, sagt Gott trotzdem, ich kann mich zu euch nahen, wenn ihr mich euch zu mir naht, ja. Und dann spüren wir ihn auch, oder nehmen wir ihn irgendwie, in irgendeiner Weise merken wir dann, oh, Gott ist ja tatsächlich hier, nicht nur so in einem theologischen Sinne überall, ja. So, und darüber rede ich. So, und das ist total verschwunden. Das ist das Erste, was blockiert wird. Ja? So, wenn ihr euch darum dreht, Gott, wie kann ich Gott spüren, wie kann ich Gott erleben und so, hört auf mit diesen zweifelnden Überlegungen. Und wenn ihr das nicht überwindet, werdet ihr Gott nicht spüren. Könnt ihr vergessen. Oder werdet ihr nur sehr selten spüren. Ja? Das ist das Erste. Das schneidet uns davon total ab. Und bei C.S. Lewis sagt, er schreibt in seinem Büro, das wurde so übel, dass er komplett dachte, nee, sorry, also das ist Christentum ist nur Quälerei, damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Paulus schreibt an Timotheus, Gott gibt uns alle Dinge zum Genuss. Ha. So, und wir schaffen es, oder durch diese Form von Gedanken, ja, die der Teufel uns hineinlockt in diese Falle. Und das scheint ja sehr geistlich. Habe ich das auch richtig gemacht? War das auch wirklich der Wille Gottes? Habe ich auch lang genug gebetet? Das scheint alles sehr fromm. Aber es fängt an, uns zu quälen. Und es bringt uns in so einen Kreislauf, aus dem wir, wenn wir uns auf diese Gedanken einlassen, kommen wir da nicht raus. Das sind genau so Gedanken, die wir binden und gefangen nehmen müssen. Weil in Wirklichkeit schauen wir, hat der Teufel uns dazu gebracht, dass wir nur auf uns selbst schauen und nur in uns selbst hineinschauen. Und da werden wir nie die Antwort für unsere Probleme finden. Die finden wir bei Jesus. Und wenn wir auf Jesus schauen, David schreibt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, darum sündige ich nicht. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, darum sündige ich nicht. Und David meinte nicht seine physischen Augen, sondern die Augen seines Herzens. So, das heißt, er hat an Gott gedacht, er hat sich Gott vorgestellt. Ja. Ich habe den Herrn alle Zeit Augen. Darum wollen wir auf Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und so weiter. Es gibt so viele Verse in der Bibel, die das sagen. Ja. Und alle Gedanken und diese zweifelnde Überlegung, dieses sich selbst analysieren, man kann das sehr leicht erkennen. Es sind eigentlich immer Gedanken, die sich um uns selbst drehen. Jesus sagt, dass wer sich nicht selbst verleugnet, der kann nicht sein Jünger sein. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Selbstverleugnung, dass wir von uns selbst wegschauen. Jesus sagt, wer sein Leben nicht verliert, wer sein Leben verliert, der wird das Leben finden. Und wer sein Leben nicht verlieren will, tja, der wird das wahre Leben nie finden. Das Wort für Leben ist Seele, was Jesus da benutzt. Steht nicht in allen Übersetzungen drin, aber das Wort ist Seele. Das Seele schließt deinen Willen, deine Gedankenwelt, deine Gefühlswelt mit ein. Ja. Also das gehört zur Selbstverleugnung, dass wir diese Art von Gedanken, diese zweifelnden Überlegungen, dass wir uns weigern, dass wir da aussteigen und sagen so, sorry, diese Tretmühle mache ich, dieses Hamsterrad mache ich nicht mehr mit, da gehe ich jetzt raus. So, Jesus, ich vertraue darauf, dass ich will wirklich wissen, ob ich dir gefalle oder nicht. Ja, ich will wirklich wissen, ob ich dir gefalle. Und wenn ich Blödsinn mache und wenn ich irgendwas tue, was dir nicht gefällt, ich vertraue darauf, dass dein Heiliger Geist mich von Sünde überführen wird. So, das ist die Tür, die wir aufmachen und aussteigen. Dann kommt der Teufel, ja, aber was ist, wenn du den Heiligen Geist nicht hörst und was ist, wenn der dich nicht von Sünde überführt? Das macht der Teufel übrigens, diese Strategie ist eigentlich eher nur bei den Leuten, die Jesus wirklich gefallen wollen. Ab dem Moment, wo du Gott wirklich gefallen möchtest, dann geht das los, weil sonst, ne, wenn du Gott nicht gefallen willst, dann juckt dich das ja auch nicht, ob du Gott gefällst, ob du lang genug, ob du ernsthaft gebetet hast oder ob du geglaubt hast oder nicht, das juckt dich dann ja gar nicht. So, ja. Aber das ist eine der Türen zum Beispiel, um da auszusteigen und sagen so, nee, so, ich mach einfach. Da kommt dir ein Gedanke und der ist gut, der sieht nicht gerade so aus, als ob der aus der Hölle kommt, so, hilf den Leuten hier, den Raum aufzuräumen am Ende. Oh, da müssen wir raus sein, 10, ne? Haben wir noch Zeit. Okay, ja. Ne? Manchmal müssen wir ja schnell aufräumen. Hilf den Leuten hier aufzuräumen. Hat wahrscheinlich nicht, der Gedanke kommt nicht vom Teufel. Da brauchst du auch nicht lange dich fragen, ist das der Wille Gottes oder nicht? Mach einfach. Und wenn es nicht der Wille Gottes war, dass du aufräumst, Gott wird schon es irgendwie dir verklickert kriegen. So, und du hast wahrscheinlich auch nicht allzu viel Schaden angerichtet. So, ja. Okay. Gucken wir mal. Römer. Römer nehmen wir noch dazu. Römer 1. Erst 1. Korinther 4. Das ist wichtiger. 1. Korinther 4, Vers 3, da sagt Paulus, mir aber ist es das Geringste, auf Deutsch, es ist mir total egal, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Das juckt mich gar nicht, was ihr über mich denkt, wie ihr über mich urteilt. Auch beurteile ich mich selbst nicht. Steht da in eurer Bibel. Warum beurteilt Paulus sich nicht selbst? Weil das wäre wieder ein auf sich selbst schauen. Ja? Und euer Verstand, so stolz ihr vielleicht auf den auch seid, gehört auch zur gefallenen Natur und muss erneuert werden. Und er funktioniert nicht so gut, dass er total objektiv ist. Und euer Verstand ist ganz oft, ja, anfällig für so ein paar Gedanken, die eure Begierden reizen. Und euer Verstand ist manchmal so das Hauptinstrument, mit dem der Teufel euch drängt zu reden, weil da irgendeine Zofa, es drängte mich zu reden. Ja. Es ist so, wie wenn ihr eine nicht geeichte Wasserwaage nehmt und mit der eine Mauer bauen wollt. Ihr habt eine Wasserwaage und die legt ihr in die Mauer, oh ja, gerade, okay, ihr baut weiter, guckt gerade, ihr baut weiter, gerade. Am Ende kommt irgendein anderer Typ mit einer richtig geeichten Wasserwaage, guckt, sagt, die Mauer ist total schief. Ja. Genauso ist das, wenn ich mit meinem Verstand mich selbst überprüfe. Das ist total subjektiv, da kann nichts, ja, dafür ist der Heilige Geist da, Leute, wirklich. Dafür ist der Heilige Geist gekommen, um uns in alle Wahrheit zu führen und um uns von Sünde zu überführen. Und das macht er echt gerne. Und das kann er sogar besser als wir. Ja? Weil er kennt sogar die ganzen Sünden, von denen wir nichts wissen und die in unserem Unterbewusstsein irgendwo gespeichert sind und an die wir längst vergessen haben und von denen wir dachten, die sind gar nicht so schlimm und die sind nicht das eigentliche Problem. Und wenn wir anfangen, uns selbst immer ständig zu evaluieren und ständig zu beurteilen, dann werden wir früher oder später Depressionen kriegen. Der Teufel wird uns dann nämlich noch ganz viele andere Sachen zeigen. Der Teufel zeigt uns dann viele Sünden, nicht die entscheidenden, aber viele, damit wir uns richtig verdammt fühlen und dann kriegen wir richtig Depressionen. Ja. So. Paulus sagt, ich beurteile mich selbst nicht. Das bringt nichts. Warum? Vers 4. Denn ich bin mir nichts bewusst. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, so was ich falsch gemacht habe. Ist keine Sünde da, kein schlechtes Gewissen. Aber dadurch bin ich auch nicht gerechtfertigt. Das heißt auch gar nichts. Kann sehr gut sein, dass wenn du gerade kein schlechtes Gewissen hast, dass da trotzdem eine ganze Menge ist, was Gott nicht gefällt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. So, wer wird das machen? Der Herr, nicht du. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ja. David schreibt das Gleiche. Prüfe mich, erforsche mich, Herr. Sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und gucke, wie ich es meine. Psalm 139, letzter Vers. Genau die gleiche Haltung hatte David. David war auch einer von diesen Typen, die immer gesagt haben, dass man auf Gott schauen soll. Ne? So wie Paulus. Der sagt dann, freut euch alle Zeit, betet alle Zeit, dreht euch bitte nicht um euch selbst, verleugnet euch selbst. Ja? Okay. Nehmen wir Römer noch dazu. Römer 1, 21, denn obgleich sie Gott gekannt haben, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott verehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in einen nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dann haben wir auch dieses Wort, Dialogismus. In ihren Vorstellungen, in ihren Analysen, ja, in ihren Überlegungen, die sie mit sich selbst gemacht haben. So. Sind sie in einen nichtigen Wahn verfallen und ihr Herz wurde verfinstert. Das ist nicht gerade eine coole Frucht, die wir wollen. Ne? So, vor allem, wenn wir in der Schule sind und unseren Verstand noch brauchen, dann kommt das nicht so gut, wenn der nicht mehr funktioniert. Ja? Das ist aber eine Frucht davon, wenn wir uns nur auf unseren Verstand verlassen und komplett Gott ausschließen aus unserem Denken. Ja? Das kann dann dazu führen, dass wir in einen Wahn verfallen. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren. Und übrigens, diese ganzen Verse in Korinther, wo Paulus sagt, die Gedanken der Weisen oder die Klugheit der Weisen sind nichtige Gedanken oder nutzlose Gedanken. Da steht auch dieses Wort Dialogismus. Ja. Und wenn jemand meint, er hätte was erkannt, der hat noch nicht wirklich erkannt und so weiter, dann könnt ihr mal diese Verse alle durchgucken. So, also das ist ziemlich deutlich und ziemlich negativ, ja. So, als die Jünger zu Jesus kommen und sie überlegten bei sich selbst, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da haben wir auch wieder diesen Begriff, Dialogismus. Ja, die haben überlegt, so, haben sich schön verglichen, so, Petrus oder Johannes oder eher Matthäus. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sagte er so, holt er ein Kind zu sich und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie dieses Kind. Ne? So ein kleines Kind, das läuft nicht durch die Gegend und denkt ständig nach und evaluiert alles und analysiert sich selber. Ja? Das finden wir auch so süß an Kindern, dass sie gerade das nicht machen. Die machen einfach. Und dann machen sie manchmal Sachen, die sind ein bisschen dämlich. Na und? Ist aber okay. Ja? Wir machen noch mehr dämliche Sachen, wenn wir in unserer eigenen Weisheit ständig zu irgendwelchen Entschlüssen kommen. Und machen wir genauso viele dämliche, wahrscheinlich noch mehr dämliche Sachen. Und naja, das schneidet uns von Gott ab, das bringt uns in Depressionen, das hat ziemlich viele negative Auswirkungen. Ne? Und das sind so die Sachen, also alle, die länger hier sind, haben das alles schon mal irgendwo gehört. Ja? Mehr oder weniger denselben Versen, es gibt noch so viele andere, aber die könnt ihr euch selber suchen. Könnt einfach nach diesem Begriff Dialogismus oder so suchen. Ja? Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Alles schließt ja ziemlich viel ein. Ne? So. Alles halt. Ja? Wenn ihr die stille Zeit macht oder Zeit mit Gott verbringt, braucht ihr euch nicht überlegen, mache ich das jetzt richtig? Ist das jetzt die richtige Form? Ja? Lieber ein paar Kerzen anzünden, mich lieber in die Badewanne setzen, soll ich lieber die Bibel lesen und die Bibel hören, muss ich lieber vor eine halbe Stunde Lobpreis machen? Ne? Das sind alles, Mann, macht einfach, was euch einfällt und vertraut darauf, dass Gott euch irgendwie, dass Gott zu euch kommt, dass Gott euch zeigt, was ihr machen müsst. Und wenn Gott euch nicht zeigt, dann freut euch einfach an Gott und dankt ihm einfach. Tut alles, ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Ja? Alles. Das ist ziemlich all-inclusive. Da schließt unser ganzes Leben mit ein. Und wenn wir auf Arbeit sind, oh, darf ich das jetzt machen? Was wird der andere über mich denken? Oh nein. So, ja, das quält uns. Da ist eine ganze Menge Furcht dahinter. Das sind die Sachen so. Also einmal, die meisten Gedanken, die ihr denkt, die kommen wahrscheinlich nicht von euch. So, ja. Und ihr müsst euch, wenn ihr Gedanken denkt, die offensichtlich nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann braucht ihr euch nicht mehr, jetzt ab heute nicht mehr wundern, warum denke ich sowas. Ihr denkt sowas, weil da irgendein Dämon euch nervt. Und weil er eure Begierden reizen will und locken will. Und euch schwängern will mit einem bösen Gedanken. Ja? Und diese zweifelnden Überlegungen sind genauso böse Gedanken, mit denen ihr geschwängert werdet. So, ihr dürft die alle rausschmeißen. Ja? Ihr dürft euren Verstand, es wird Zeit, dass wir unseren Verstand für uns selber zurückgewinnen. Und dass wir den Heiligen Geist da reinlassen und uns zur Hilfe holen. Jesus, ich danke dir, dass du uns einen Verstand gegeben hast. Ich danke dir, dass der Heilige Geist ein Geist des Verstandes ist. Danke dir, dass du dir was richtig Gutes dabei gedacht hast, uns mit Gefühlen und uns mit einem Verstand zu erschaffen. Und das ist auch ziemlich cool, dass du uns beides gegeben hast und dass wir beides brauchen. Und wir wollen auch zu beidem Ja sagen. Wir wollen nicht nur in unseren Gefühlen leben und auch nicht nur in unserem Verstand leben. Wir wollen beides haben. Denn das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand und aller Kraft. Dafür braucht, und die Seele schließt auch die Gefühle mit ein. Und du forderst uns auf, das höchste Gebot ist, dass wir dich auch mit unseren Gefühlen lieben und auch mit unserem ganzen Verstand. Und Jesus, wir wollen unseren Verstand jetzt, alle die, die zumindest damit jetzt übereinstimmen, wir wollen ihn dir ganz neu weihen. Jesus, du darfst unseren Verstand haben und er soll dir gehören und wir wollen ihn für deine Zwecke gebrauchen. Und wir haben keine Lust, dass unser Verstand ein Spielplatz für den Teufel und für seine Dämonen ist und wir haben auch keinen Bock, dass da Tag der offenen Tür ist und dass alle möglichen Geister da rumgeistern können. Unser Verstand soll ein sauberer, aufgeräumter Ort sein, wo wir deine Gedanken denken und wo wir deinen Sinn haben, wo wir den Sinn Christi haben und wo wir so gesinnt sind, wo wir so ein Denken haben, so eine, wie Christus es auch hatte. Dass wir nicht von uns denken, dass wir die ganze Zeit die super tollen Checker sind und die Ja, wir wollen so nicht denken. Und alles Denken, was irgendwie in diese Richtung geht, das wollen wir rausschmeißen, Jesus. Wir bitten dich, dass du unser bescheidenes Angebot annimmst. Danke, Jesus, dass dein Blut jetzt unseren Verstand reinigt und heiligt für deine Zwecke. Danke, dass du uns hilfst, aufzuräumen da oben. Und danke, dass du total geduldig mit uns bist und uns helfen wirst, die 20, 30, 40, 50 Jahre, wo wir total diszipliniert, undiszipliniert und zügellos rumgedacht haben und alles reingelassen haben in unser Oberstübchen, dass du uns jetzt hilfst, das neu zu lernen, unser ganzes Denken zu erneuern und all den Müll aus der Hölle nicht mehr zu denken, Jesus. Danke, dass du uns die Vollmacht gegeben hast, alle Gedanken, die nicht von dir sind, da rauszuschmeißen. Und danke, dass du uns einen Willen gegeben hast, mit dem wir uns entscheiden können, ob gute Gedanken zu denken. Oh, da kommt mir gerade Philipper 4, Vers 8 in Sinn. Und ich denke garantiert nicht darüber nach, ob ich diesen Vers euch sagen soll oder nicht. Ich sage ihn euch einfach. Philipper 4, Vers 8. Wo ist Philipper hier? Da. Was steht da? Im Übrigen, Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder des Lobens wert ist, daran denkt. Okay. Also bei Gedanken, die in diese Kategorien passen, da brauchen wir uns nicht länger fragen, ist das der Wille Gottes, ja oder nein? Ist es. Daran denkt. Habt ihr gerade gehört, ist der Wille Gottes. Jesus, vergib uns, wo wir solche Art von Gedanken, wo wir gute Gedanken ständig hinterfragt haben, weil wir aus irgendwelchen Fürchten oder Befürchtungen oder Ängsten heraus gehandelt haben. Vergib uns das. Heile uns von all unseren Ängsten. Heile uns besonders von der Angst, Fehler zu machen. Jesus. Ja. Lass die Leute diese ganzen anderen Predigten hören. Ich habe keine Zeit darüber zu predigen. Zeig ihnen, wo sie die finden. Damit sie von dieser Angst, Fehler zu machen, frei werden, Jesus. Und danke, dass du wirklich frei machen kannst davon. Jesus, danke, dass du so ein unbeschwertes Leben für uns gedacht hast und dass du tatsächlich möchtest, dass wir uns freuen und dass wir Spaß haben. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass wir nicht so super geistliche Leute sind, die sich die ganze Zeit um alles Mögliche Sorgen machen müssen und die so tun müssen, als ob die ganze Welt auf ihre Schulter liegt. Danke, Jesus, dass wir das nicht sind. Danke, dass wir nicht für alles eine Antwort haben müssen. Danke, dass du für alles eine Antwort hast. Und wenn du uns sagst, gut, und wenn du uns nicht sagst, auch nicht schlimm. Das ist ziemlich entspannt. Herr Jesus, und ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, zu erkennen, welche Gedanken absolut nicht von dir sind und welche Gedanken uns geschickt werden und unsere Begierden reizen und mit denen der Teufel uns manipulieren will, den Willen der Gedanken und des Fleisches zu tun. Bring uns das bei, Heiliger Geist, dass wir merken, dass all diese Versuchungen, dass wir das gar nicht denken müssen, dass wir das gar nicht erst reinlassen müssen in unseren Kopf. Wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit Christus auferstanden und wir sind eine neue Schöpfung. Und unser alter Mensch, der ist nicht mehr unser wahres Ich. Der ist nicht mehr unser wahres Ich. Danke, Jesus. Danke für dein Blut, dass es uns heiligt und uns reinigt. Und vergib uns all die Male, wo wir Dialoge mit uns selbst oder mit irgendwelchen Dämonen geführt haben und ja, wo wir uns immer wieder drauf eingelassen haben. Oh, Jesus, und vergib uns auch, wo wir unseren Mund dem Teufel ausgeliehen haben, um irgendwelche feurigen Pfeile und giftige Worte zu verschießen mit unserem Mund. Und vergib uns, wo wir so waren wie dieser Zoffer und wo wir fälschlicherweise dachten, dass wir dir noch einen Dienst tun, wenn wir jetzt unseren Mund aufmachen. Und wir haben nur, es kam nur Anklage und so all so ein Dreck raus, Jesus. Vergib uns all die Male, wo wir uns durch unsere Worte verunreinigt haben. Und vergib uns diese Gedanken, Jesus. Wir wollen die Sünde, die vor unserer Tür herumkriecht, nicht reinlassen. Und du sagst, wir sollen über sie herrschen und wir können es auch. Wisst ihr nicht, dass wer gestorben ist, frei geworden ist von der Sünde, sagst du in Römer 6. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Autorität, die du uns gibst. Amen.
Genau, ich will einmal kurz was ergänzen. Sowohl, so, sowohl der Teufel als auch Gott braucht ein Gefäß. Und das seid ihr. Und womit das Gefäß gefüllt ist, das kommt überwiegend durch Gedanken. Und das kommt überwiegend durch das, was wir denken oder was wir zulassen, was gedacht wird. Und sowohl Gott als auch der Teufel will oder die Dämonen, wer auch immer will, dass dieses Gefäß Dinge ausspricht, in die Wirklichkeit hineinbringt. Ne, das eine ist, dass wenn wir denken und merken, das ist nicht von Gott. Das andere ist, wenn wir denken, uns mit diesen Gedanken identifizieren. Und sehr oft passiert so, dass die Menschen dann kommen zueinander und bekennen diese Sünde, die gar keine Sünde war, gegen einen anderen, sondern wo der Teufel zu mir kam, wo er mir irgendwelche Gedanken gedacht habe. Und ich spreche das aus und ich lege das, und das, und dann wird dieser Gedanke, diese Lüge zu einer Wirklichkeit und zu einer Realität. Und ich spreche sie in dieses Leben hinein. Und wisst ihr, was dann meistens passiert? Dann ist nicht Jesus da, sondern dann ist Durcheinander da und dann ist noch mehr Streit da. Und da kommt außer euch noch mein Nächster hinein. Ne, wenn der Teufel mich verführt, ich voll gequält bin oder was auch immer mit mir passiert und ich nicht vielleicht gerade der Vater der Familie bin, der da aufpassen soll, sondern, keine Ahnung, ein Einzelner bin oder wie auch immer. Aber wenn ich dann anfange, die Gedanken, Mann sieht eine Frau, denkt, da kommen ein Haufen Gedanken, da gehe zu meiner Frau, bekenne diese Gedanken, die überhaupt nicht meine Gedanken waren. Meine Frau ist total verletzt. Und wer freut sich? Der Teufel. Weil ich das, was in der unsichtbaren Welt abgeht, in die Wirklichkeit hineingebracht habe. Weil ich das zu einer Realität gemacht habe. Deswegen ist das so wichtig, ist es so wichtig, die Gedanken gefangen zu nehmen. Weil der Teufel gibt uns ja nicht nur die Gedanken, dass wir uns schlecht fühlen oder die Begierde und nur die, also nicht nur für uns die eigenen Sünden haben, sondern genauso wie Gott uns die Gedanken gibt, dass wir den anderen Mut, Leben zu sprechen, genauso gibt uns der Feind die Gedanken, dass wir den Tod in die anderen hineinbringen. Und der ist ziemlich clever bei vielen von uns in der Gemeinde. Und er benutzt diese Taktik des Sündenbekennens. Und was passiert? Wir kommen und wir bringen die Hölle hinein, weil wir nicht unseren Kopf im Griff haben. Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Und das ist, wie Greg immer sagen würde, das ist Baby-Stuff, ne? So Babyzeug. Aber ey, der erste Schritt ist, wir müssen einsehen, auch wenn wir schon 30 Jahre religiöse Christen sind oder wie auch immer, dass wir vielleicht noch Babys sind. Weil es steht geschrieben, dass die Jungen im Glauben den Teufel überwunden haben. Die Babys wissen, dass ihnen die Sünden vergeben ist. Und das ist fast die ganze Christenheit. Darum dreht sich nur die Christenheit. Dass uns die Sünden vergeben ist, richtig? Aber ein Schritt in der Entwicklung zu einem reifen Mann, zu einem Vater, ist, dass wir den Teufel überwinden. Und wir überwinden ihn nicht, indem wir schreien und ihn verjagen, sondern indem wir ihn im Kopf und im Gefühl und überall in den Griff bekommen. Und das ist sehr wichtig, weil Gott möchte ein Gefäß haben. Gott möchte ein einzelnes Gefäß haben und Gott möchte einen Leib als Gefäß haben, damit er durch das Gefäß kommen kann. Damit er durch uns Menschen berühren kann, durch uns zu Menschen kommen kann, durch uns Menschen ermutigen kann. Aber wir sind noch Babys. Es ist okay, ein Baby zu sein. Ne? Versucht nicht, irgendwas zu kämpfen oder irgendwas nicht zu sein, sondern fangt an, ehrlich zu sein und sagt, Gott, bringe es mir bei. Und bitte, 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 wenn er einen neuen Gedanke kommt, sprecht den bitte nicht aus. Bekennt nicht Gedanken, bekennt Sünden. Versteht ihr das? Bekennt Sünden. Es sind Millionen von Gedanken. Ey, ein Mann weiß, wann er begehrt. Und wenn du 5 Minuten an einen Gedanken geruht hast, dann hast du begehrt. Aber wenn der Gedanke gekommen ist und du hast gesagt, nach 3 Sekunden auf Wiedersehen, und dann kommt er wieder und kommt er wieder, kommt er wieder, und du sagst nein, 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 dann brauchst du deiner Frau das nicht erzählen. Weil genau das will der Teufel, dass du deine Frau verletzt. Dann geht zum anderen Bruder und sagt, hey, ich bin voll angegriffen, bam, bam, bam. Und dann betet ihr und dann seid ihr zusammen, steht ihr zu zweit, aber er bringt nicht diese Lüge und die Hölle in die Familie hinein. Oder wenn er böse Gedanken hat gegen Freunde, gegen wen auch immer. Wisst ihr, wie oft Leute mir E-Mails, also nicht oft, aber E-Mails schreiben, SMS schreiben oder zu mir kommen und sagen, ja, weil du das und das gesagt hast, ich böse Gedanken gegen dich. Ey, Mann. Ich meine, wie viele böse Gedanken wurden gegen Helmut halt gerade gedacht, weil er so ist, wie er ist. Weil er Worte benutzt, wie er benutzt. Versteht ihr? Na? Und die Worte kommen aus dem eigenen? Ja. Ja. Und dann, ey, bringt diese Gedanken nicht in die Wirklichkeit. Geht vor Gott, legt euch vor Gott, wenn ihr angegriffen ohne Ende seid, schreit zu Gott. Aber er schafft nicht das Reich des Teufels in unserer Mitte, sondern bringt das Reich Gottes in unsere Mitte. Und das ist, euer Mund ist ein ganz wichtiger Teil. Es gibt Theologen, die sagen, der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild erschaffen. Warum? Was ist der wichtigste Teil, was Gott, was Menschen und Tiere unterscheidet, ist, dass wir sprechen können, ist, dass wir Leben bringen können. Richtig? Das ist unser Mund. Ist, dass wir etwas sagen können. Und sowohl Gott als auch das Böse, dieser Kampf findet statt. Und wenn du deine Gedanken nicht im Griff hast, sag, okay, Jesus, ich bin ein Baby. Ich brauche eine Babybetreuung. Hör auf, religiös zu sein. Hör auf, zu denken, dass du seit 30 Jahren oder 20 oder 10 oder 8 Jahren, dass du wo auch immer bist. Hör auf zu denken, dass du anderen helfen kannst. Sondern sag, hey, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, meine Gedanken in den Griff zu kriegen. Willst du was sagen, Papa? Komm. Ja, klar.
Also, was wollte ich sagen? Ich wollte ein Buch von Rick Jr. Bisschen zu unsere Wohl, zu unserer Information. Also da gibt es in 90er Jahren wurde kleine Büchlein, hatte Offenbarung. Also und dass der Untertitel steht, also die Armee des Teufels. Er sagt, es sei eine Offenbarung, also die Armee des Teufels ging, also immer nah, und er hatte, als er ganz nah war, diese Armee, dann hat er gesehen, das war die Armee Christen, ja, welche auf sich selber, auf Schulter getragen Teufel, ja. Das heißt, der Teufel war nicht innen drin, sondern drauf, ja, saß alle möglichen Dämonen, ja. Und durch diese Bilder, man kann sich vorstellen, wir sehen nur das, wie man sagt, wenn wir schauen, nur diese Sichtbares, was wir schauen. Aber wenn Gott uns, wie Rick Jonah, offenbart, was geschieht auf unserer Schulter, wer flüstert uns, ja, dann wird sehr klar sein, ja. Und diese Leute waren kaputt. Die waren, also, die haben einander, also, die böse Dämonen waren, also, manche so böse, die sind miteinander, also, wie man sagt, Streit angefangen. Und die Christen, welche diese Dämonen gehabt, auch miteinander Streit angefangen. Und das war richtig schrecklich, ja. Aber wir müssen so vorstellen, ja. Die sitzen hier, flüstern, und wir annehmen das. Und das ist so ein Bild, schrecklich, ja? Schreckliche Bild. Aber nicht hoffnungslos, ja, weil Dämonen meistens waren bei Ungläubigen, sagt die Ungläubigen, diese Dämonen in sich gehabt, ja. Manche von uns wurde befreit von Dämonen, ja, das ist so erst. Und das heißt, also, aber die sind da, die hauen nicht weg. Nur wir müssen widerstehen. Die Gedankenwelt ist sehr wichtig. Ja? Und ich würde sagen, wir werden siegen. Ja? Mit Jesus, mit Heiliger Geist. Also wir werden töten und wir werden diese Gedanken besiegen mit Liebe. Und Sieg steht auf unserer Seite. Glaubt ihr mir. Also ihr werdet verändert und eure Gedankenwelt. Und passt ihr auf, ja. Die sitzen, ja. Die sitzen. Ganz ernst. Ich würde sagen, ich weiß nicht, gibt es, ob diese Buch in deutscher Version, das ist auf Russisch übersetzt, ja. Ich danke da, also Jakob und Elena, die haben eine kleine Bibliothek. Aber das ist so, ja. Ich glaube voll, ja. Ich glaube voll und ihr müsst das aufpassen.
Genau, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass wir auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das Sichtbare schauen. Und nicht, naja, daher, wir werden jetzt Abendmahl feiern und wir werden auf Jesus schauen. Und wenn er ziemlich viele Gedanken ausgesprochen hat in letzter Zeit, euren Frauen, eurem Partner gegenüber, dann bekennt das als Sünde und sagt, dass ihr einfach dem Teufel geglaubt habt. Es ist einfach so. Sorry, aber das ist leider so. Aber und Gott möchte, dass du ab heute deine Gedankenwelt und deinen Mund als ein Gefäß für ihn bereitstellst. Das möchte er.